Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Und ich freue mich noch mehr als sonst auf unsere neue Folge. Und das liegt an einem ganz bestimmten Thema, der Hype um die Swatch Royal Pop. Wie funktioniert so ein Hype? Ist das überhaupt planbar? Und natürlich die Frage an euch beiden, Thomas und Dirk, werden wir gleich erörtern. Habt ihr euch auch angestellt? Aber dazu gleich mehr. Was haben wir heute noch dabei?
Wir sprechen heute über das Thema Mikroinfluencer statt Megastars. Ein Thema, was natürlich jetzt seit vielen Jahren auch virulent im Marketing ist. Und wir kommen natürlich in dieser Folge nicht um das Thema Fußball-Weltmeisterschaft herum. Kann die deutsche Mannschaft endlich wieder begeistern? Kann so ein Ereignis auch die Stimmung im Land wieder zum Positiven beeinflussen? Damit werden wir uns beschäftigen.
Also, lasst uns anfangen.
Gerne.
Das Beste. Das Beste.
Ich dachte, der Hype um neue Swatch-Uhren wäre vorbei. Okay, 2022 kann ich mich noch daran erinnern, da kam die Moon Swatch auf den Markt und damals gab es auch tatsächlich lange Schlangen vor den Läden. Aber diesmal war das ja wohl noch eine Nummer größer, oder? Swatch Royal Pop. Bitte, Thomas und Dirk, erleuchtet uns. Was zum Teufel war da los?
Ja, zunächst muss man sagen, das war ganz geschicktes Co-Branding, weil das war eine Kooperation von der Hyperluxusmarke Audemars Piguet Royal Oak zusammen mit Swatch. Also eigentlich eine Schweizer Edeluhr in der Preisrange von 80.000 zusammen mit der Swatch, die es ja so für 50 oder 80 Euro gibt. Und das hat wahnsinnig fasziniert ein bestimmtes Kernklientel, denn die Hype ist eng an die Zielgruppe der jungen Männer, der Gen Z, gebunden. Und da ist es jetzt so ein Trend gerade, dass für die Luxusuhren hoch angesehen sind. Und hier müssen sie eben nicht 80.000 auf den Tisch legen, sondern es waren 400 Euro. Und das hat schon so eine initiale Begehrlichkeit gestiftet, an diese große Marke ranzukommen. Und der Tropus-Uhr ist offenbar ganz spannend für junge Männer heutzutage, weil das ist also ein Symbol für Charakter. Das ist auch ein Symbol, so eine Schweizer Uhr zu haben für bestimmte positive Männerwerte. Wir erinnern uns, wir haben das ja in anderen Folgen besprochen. Die Männerbilder sind so ein bisschen in der Krise heutzutage. Also toxische Männlichkeit, Bierbauch, ja, Macho-Tun. Und hier steht nur Uhr eher so für Werte, durchhalten, auch Disziplin, Ziele erreichen. Das ist so der Topos der Schweizer Uhr. Und das hat man aber geschickt modernisiert, weil es ja die Royal Pop, sehr bunt ist sie und auch gar nicht jetzt so brachial männlich wie jetzt, ja, weiß, so eine Fliegeruhr oder so andere Marken. Also ganz prima, dass man hier ein neues, modernes, attraktives Produkt für die jungen Männer der Gen Z geschaffen hat.
So. Aber nur mal eine Zwischenfrage, das ist doch noch nicht mal eine Armbanduhr.
Ja, auch das ist so ein Zitat von Anschluss an so Traditionen. Eigentlich denkt man ja an so eine Uhr am Band, so eine Taschenuhr. Da denkt man fast an Kaiserzeit und Uralte oder Monokel und so eine Welt. Aber das ist die heutige Zeit, dass wir einfach Codes aus ganz unterschiedlichen Registern zusammenbringen. Also Luxus, das ist Pop, das ist Swatch, das ist Kaiserreich, das ist Durchhalten, das ist alles in einem. Das macht so ein Ding aufregend.
Ja, und das ist jetzt auch weniger eine Uhr als so ein perfekt gebautes Hype-Ritual. Die haben es ja wirklich geschafft, dass die Leute da kampieren, tagelang. Und das ist natürlich enorm wirksam, weil die Royal Pop demokratisiert jetzt nicht einfach Luxus, sondern eigentlich die Nähe zum Luxus. Also für ein paar hundert Euro bekommt man jetzt symbolisch Zugang in eine Welt, die sonst das Vielfache bedeutet. Und der ganze Hype wäre natürlich nicht gewesen ohne Social Media. Die haben daraus ein öffentliches Ereignis gemacht. Die Schlangen, die ersten Bilder, die Resale-Preise, dann auch die Empörung der Urpuristen, die Memes. Das ist alles eigentlich nicht Begleitmusik, sondern Teil dieser Inszenierung. Und das hat extrem gut funktioniert. Und der eigentliche Clou psychologisch auch nochmal die Mischung aus Ernst und Ironie. Also die Plastik-Swatch im Gewand einer heiligen Luxusuhr. Zugleich Statussymbol, Witz, Insider-Code, das hat schon extrem gut funktioniert.
Das ist so ein bisschen wie auch die Fantasie vom bürgerlichen Aufstieg. Also war das ja immer zur Konfirmation, hat man so die erste teure Uhr bekommen und dann irgendwann so im Mitmanagement, dann gönnen die sich zum 50. Geburtstag die Rolex und diese Rituale rund um die Uhr. Und hier auch wiederum werden so die Codes so ein bisschen durcheinander geworfen, weil es hat ja was poppig, jugendlich, freches. Aber diese Marke Audemars Piguet, die ist ultra arriviert. Also es ist so ein bisschen, wenn man das jetzt mit den Schwimmabzeichen vergleicht, so diese Uhren, die man im Laufe seines Lebens kriegt. Früher hieß das in meiner Zeit Fahrtenschwimmer. Also nicht mehr Seepferdchen, also eine Stufe. Aber man ist noch nicht beim Goldabzeichen.
Genau, die haben ja den Kauf bewusst nicht bequem gemacht. Also nicht die einfache Online-Bestimmung, eine stille Verfügbarkeit, sondern du musst hingehen, warten, durchhalten, hoffen. Das kennen wir natürlich auch von den Top-Sneakern. Und tiefenpsychologisch wird dadurch der Besitz wieder mit dieser Mühe aufgeladen. Also das, was früher vielleicht so ein Karrierepfad gewesen wäre, was man sich erarbeitet hat oder erstanden hat oder entlitten hat, das hat natürlich immer mehr Wert. Und das ist dann hier irgendwie substituiert durch die langen Schlangen und das Warten und das Ausharren und das Kampieren.
Also so einen Hype zu erzeugen. Ich nehme an, das kann auch sein, dass das nicht klappt, weil also von den Versuchen, die scheitern, werden wir ja wahrscheinlich nicht so viel erfahren. Wenn Kunden auf euch zukommen und sagen, ah, wir wollen auch gerne so einen Hype und die Leute sollen kampieren irgendwo vorm Laden, was ratet ihr denen denn dann? Ich tippe doch mal, dass nicht jedes Produkt sich für so einen Hype eignet.
Nein, ein Hype ist selten reiner Zufall, aber auch nie vollständig planbar. Und Swatch hat hier natürlich so ein perfektes Spannungsdreieck, so eine nostalgisch aufgeladene Marke, eine exklusive Luxus-Ikone und ein Produkt, das dann nachher daraus entsteht, dass erschwinglich genug ist, um so Massenbegehren auszulösen. Also der Hype entsteht eigentlich aus dem Widerspruch. Plastik trifft Luxus, Pop so Uhrmacher-Heiligtum und so eine demokratische Swatch auf die Audemars Piguet. Und das genau erzeugt diese Spannung. Aber viele verwechseln, denn ein Hype ist ja nicht einfach nur eine künstliche Verknappung. Es braucht genau diese Spannung, das muss erzählbar sein. Und es muss natürlich auch, das Produkt muss erzählbar sein. Eine normale Uhr, wenn das nicht so ein Mythos wie eine Swatch ist oder so, das hätte damit nicht funktioniert.
Aber vielleicht bin ich zu naiv. Also da ist doch auch ganz viel Ironie drin. Man muss doch auch über sich selber lachen können, weil am Ende ist es doch so, ich weiß, ich habe eine aufgepimpte Swatch gekauft, ist mir aber egal, weil ich sagen kann, da steckt diese klassische Schweizer Uhrenmanufaktur dahinter, die es schon seit 1875 gibt. Das ist doch verrückt.
Also die Gen Z hat nicht diese hohe Ironiesensibilität, die du hast, Marcel. Das sieht man ja auch an den Memes und was da im Internet und Social Media los ist. Das sind für die dann so Zeichen, die in sich geschlossen sind. Das ist jetzt einfach geil. Das will man haben. Und die machen sich dann nicht so einen Kopf, dass das eigentlich auch komisch ist.
Ja, aber der Witz steckt schon drin. Also der wird irgendwann erkennbar, ne? Also Plastik und High Luxury und so. Klar, es gab auch Aufregung der etablierten Uhrensammler, aber auch die entwickeln einen Sammeltrieb und sagen, das mache ich dann jetzt in meine Sammlung noch mit rein. Also das Augenzwinkern ist natürlich schon drin.
Aber Thomas, das ist ja auch Teil der DNA der Marke Swatch. Genau. Die haben ja von Anfang an, im Grunde, die sind ja geboren in der Krise der Schweizer Uhrenindustrie, irgendwann mal in den 70er, 80er. Und da ist man halt hingegangen und hat bewusst eben eine Fabrik gebaut und das war alles vollautomatisiert und eigentlich auch eine große Infragestellung der Schweizer Uhrmacherei. Und es ist eigentlich interessant, dass diese beiden Seiten zusammengefunden haben. Also auch High-End-Handwerklichkeit und eben so eine fabrikproduzierte Billiguhr.
Und das ist auch das, Marcel, was du meintest, ne? Diese Hypes floppen, wenn es diese kulturelle Spannung nicht gibt. Und dann wirkt das schnell dann, wenn du nur mit Verknappung arbeitest, einem Influencer oder eine Limitierung, ohne dass da wirklich so Kultprodukte jetzt wie Swatch und so hinterstehen, dann funktioniert das in der Regel nicht.
Aber ganz ehrlich, hätte euch jemand vorher das auf so ein Blatt Papier gesagt, guck mal, das ist unsere Projektskizze, hättet ihr gedacht, dass das so einschlägt?
Nee, ich hätte es nicht gedacht. Bei diesem Phänomen ist eben halt auch der Zufall im Spiel, genauso wenig, wie man voraussagen kann, welcher Popstar jetzt also durch die Decke geht. Das letzte Momentum, was dann entsteht, ist auch ein Stück weit unerklärlich.
Also was bedeutet das eigentlich für meine alten Swatch-Uhren, die ich gerade auf Vinted versuche zu verkaufen? Soll ich damit noch 10 oder 15 Jahre warten oder sagt ihr, ist jetzt gerade gut?
Ja, das ist ein bisschen zocken. Also du kannst, wenn du 10 Jahre wartest, da einen ganz tollen Reibach machen oder die sind dann endgültig komplett wertlos. Das ist auch schwer vorher zu sagen.
Endgültig komplett wertlos. Schöner Trost, Dirk.
Also ich bin ja kein Anlageberater, aber als Kulturdiagnose würde ich sagen, nicht zu früh verkaufen. Jetzt ist eine alte Swatch nicht automatisch wertvoll, aber sie kann dadurch auch wieder bedeutungsvoller werden. Je nachdem, was du für ein Modell hast. Ist es ikonisch, selten, gut erhalten? Ist da auch was erzählbar in diesem Modell? Und auch bei Vintage, wenn die Leute Vintage kaufen, die kaufen ja nicht nur ein Objekt, sondern immer auch so ein Stück verdichtete Zeit, ne? So eine Jugendkult, so eine Retro-Reminiszenz, so ein 80er, 90er Gefühl, was drinsteht. Ich würde genau auf die einzelnen Uhren gucken, ob die sich dafür eignen.
Die Marke. Die Marke.
Wir leben in einer Zeit, in der Menschen großen Institutionen, Marken oder auch Medien oft weniger vertrauen. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten Jahrzehnten gelernt, wie Menschen sogenannten Influencern extrem vertraut und geglaubt haben. Diese Influencer aber hatten in der Regel eine sehr große Reichweite und genau an diesem Punkt mit der großen Reichweite scheint sich etwas zu verschieben und zwar gewaltig. Was passiert da gerade, Thomas?
Ja, wir erleben nicht erst in letzter Zeit, sondern eigentlich schon seit Jahren, Dirk, wir haben das, glaube ich, 2018 das erste Mal intensiv untersucht. Wir erleben eine Verschiebung von reiner großer Reichweite zu kleiner Glaubwürdigkeit. Also früher war der Reflex, wer viele Follower hat, der muss relevant sein. Und heute fragen die Menschen natürlich viel stärker, ist diese Person nahbar, ist sie glaubwürdig, ist sie ähnlich wie es, ist sie Kompetenz? Und das passt natürlich im Gegenlauf zu diesem größeren Vertrauensverlust, den wir sehen in die Institution, die großen Medien, die großen Marken, die großen Promis, die für viele entrückt werden. Und die Mikroinfluencer fühlen sich dagegen eher an wie jemand aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Und wir haben das damals auch schon benannt. Psychologisch sind die Mikroinfluencer so Beziehungsanker in so einem digitalen Bewusstseinsstrom, wo alles dann um Aufmerksamkeit drangelt. Und der Influencer überzeugt dann halt durch Nähe und durch Authentizität. Und das funktioniert seit einigen Jahren extrem gut.
Es bauen sich da ja regelrechte Beziehungen auf zu den Influencern. Also wenn die ihre Follower haben, die täglich da vorbeischauen, täglich auch mitkriegen, was ist da im Leben der Influencer los. Und es ist oft auch, wie Thomas schon gesagt hat, eben auch diese Vorbildfunktion. Das ist jetzt nicht ein Vorbild eines Filmstars oder eines Popstars, sondern das Vorbild so des großen Bruders, der großen Schwester. Oder es fängt ja oft in der Teenagerzeit an, da gibt's ja immer so eine Queen auf dem Schulhof, die das mit der Kosmetik schon am besten drauf hat. Und dieses Schema wandert dann eben in diese Social-Media-Influencer-Beziehung.
Ja, und früher war das die alte Logik, wenn du auch früher die Stars als Influencer, war das halt Bühne, ne, gab's die Bühne. Und heute die neue Logik ist einfach Beziehung. Wir untersuchen auch gerade ja sehr stark, wie ist das eigentlich mit Emotional Branding und den Emotionen. Das wird ja alles, ne, sobald du es fühlen kannst, ist es irgendwie wahr und echt und authentisch. Und das funktioniert ja. Also die Influencer sind nicht mehr nur noch wie früher verlängerte Werbeflächen, sind Übersetzer zwischen Markenwelt und Lebenswelt. Und wenn das authentisch funktioniert, schafft das eine enorme Nähe und dann auch eine Bindung zur Marke.
Also wir kennen das doch noch aus der alten Welt, dass eine Werbeagentur für viel, viel, viel Geld eine Kampagne gemacht hat. Und das bringt weniger als so ein kleiner Content-Creator, der 12.000 Follower hat, vielleicht, ich sag's jetzt mal ohne die Menschen, die dort leben, zu beleidigen, in Wanne-Eickel sitzt. Und das bringt mehr als die große Kampagne.
Das ist korrekt und das ist auch ein bisschen verrückt und paradox. Aber gehen wir da auch ein bisschen zurück. Früher waren die großen Werbeagenturen so im Besitz der Bilder. Wenn man so zurückdenkt, 80er, 90er, da haben die einfach definiert, jetzt sind Supermodels angesagt. Dann haben die eine ganze Ästhetik rund um Supermodels geschaffen. Und das war dann so der Topos, alle Marken wollten in so eine Richtung. Oder ich erinnere mich an Zeiten, da wurde Wüste inszeniert, Joshua Tree. Das war dann irgendwie so eine Wim Wenders-Ästhetik und die war dann in jeder Jeans-Werbung drin und so. Und diese Machtstellung haben die Agenturen verloren. Die sind nicht mehr die Stifter der großen Inszenierung. Das ist alles beliebig mehr oder weniger. Und es gab jetzt einen ganz wichtigen Punkt, nämlich beim Super Bowl dieses Jahr hatte eine kleine Wettfirma für $2.000 einen KI-Spot gemacht, der hat alles geschlagen. Also da sieht man, jeder kann jetzt eigentlich Rieseninszenierungen bauen.
Aber egal, ob jetzt Mikroinfluencer oder richtiger großer Influencer mit Millionen Followern, Ich weiß doch, dass diese Influencer für ihre Posts Geld bekommen. Warum glaube ich denen trotzdem?
Also das ist akzeptiert bei den Followern. Man weiß, es ist ja auch in der Gen Z jetzt nach einer bestimmten Statistik das beliebteste Berufsbild auch geworden, Influencer zu werden. Ja, ja. Also man weiß, das ist ein Karriereweg. Sind viele auch verlockt, da auch einzusteigen, das auszuprobieren? Das ist das Geschäftsmodell. Und das akzeptiert man, ist bereit, dem auch zu folgen. Nur, die müssen das ganz subtil dosieren, dass sie eben nicht zu viel Werbung bringen. Und manche Influencer stürzen auch ab, wenn sie da diese Gratwanderung nicht schaffen, die Werbung immer nur so rein zu mischen, aber dann auch lange Strecken zu machen ohne Werbung.
Das ist aber auch eine Mechanik, die auch bei Stars funktioniert. Die Glaubwürdigkeit entsteht ja nicht per se durch Unbezahltheit, sondern durch eine Stimmigkeit. Also wenn der Creator das Produkt auch ohne Deals benutzen könnte, wirkt das erstmal glaubwürdig. Und die zentrale Frage lautet eigentlich nicht, ist das Werbung, sondern verrät der Influencer seine eigene Welt oder fügt sich das Produkt organisch da ein? Das haben wir doch ganz häufig, dass man auch Promis sieht, die jetzt bekannt sind, Fußballstars, wo du weißt, die würden das doch nie machen und so. Das ist ein ähnliches Problem, aber hier klappt diese Mechanik. Also ein Fitness-Creator kann halt Proteinshakes bewerben. Wenn die Crypto-Trading pusht, dann kann dann auch das Vertrauen irgendwie kippen. Also Stimmigkeit ist entscheidend und der Verbraucher ist nicht dumm. Der spürt, ist da eine Stimmigkeit.
Aber so wie ihr das beschreibt, ist das ja eigentlich auch eine ganz positive Sache. Also es tut mir jetzt um die ganzen Werbeagenturen ein bisschen leid, ich weiß. Aber im Grunde sagt ihr uns doch, jeder kann es schaffen, jeder, egal wie alt er ist. Und man braucht vielleicht nur 5.000 oder 10.000 Follower. Und vor allem muss man es schaffen, eine Nähe herzustellen und glaubwürdig zu sein. Also diese Voraussetzungen sind wahrscheinlich elementar. Aber dann kann ich es schaffen.
Ja, die Werbeagenturen werden jetzt nicht untergehen. Also es verschiebt sich Business, aber nicht alles im Marketing geht über Influencer. Also es ist ein zusätzliches Tool. Und ansonsten gibt es ja auch inzwischen viele Influencer-Agenturen, die die coachen, die die managen, die die Verbindung zu den Marken schaffen. Also es verschiebt sich da was im Business, aber die sind allein nicht in der Lage, jetzt ganze Marken zu tragen.
Nein, und du musst auch immer unterscheiden, das nennt sich bei uns die Influencer-Match-Matrix. Wie wirbst du für welches Ziel am Ende? Also wenn du hier Nähe herstellen willst, ist was anderes, wenn es jetzt erstmal um die aufmerksamkeitsstarken Bilder, ne, so die Key-Assets, die du verankern willst, da brauchst du natürlich auch große Kampagnen. Das funktioniert da nicht immer. Am Ende ist es letztlich ein Mix in dieser schönen neuen Medienwelt, in der wir heute sind, mit dieser entsprechenden Vielfalt.
Auch ein Aspekt, die sind eine starke Konkurrenz zum Privatfernsehen, also zu den früheren Reality-Shows, die da eben den ganzen Nachmittag liefen. Die werden weniger geguckt. Stattdessen guckt man jetzt vielleicht Lea Brenner und die erzählt einem, wie der Karottenkuchen diesmal flatschig geworden ist und dass er eigentlich keinen Bock hat auf die Prüfung nächsten Montag. Und man hat da so eine Dauerbegleitung, auch so ein Plätschern von Sachen, die vorher halt im Fernsehen liefen. Das läuft jetzt mit den Influencern. Also auch authentisch und unperfekt und nicht so gestaged wie vieles im Reality-TV.
Ja, und es substituiert natürlich auch andere Medienformate, wie früher, sagen wir, bestimmte Fachmagazine, ja. Marcel, da bist du ja Profi, aber du hast dann auch den einen Influencer, der dir, weiß ich nicht, die neuesten Alternative Bands oder irgendwie die Trends in der Techno-Szene beibringt. Oder du hast es bei bestimmten Hobbys, wir haben da auch schon gesehen, da sind Leute fanatisch irgendwelchen Angler-Kreatoren gefolgt oder so. Und die haben dann so eine Nähe und so eine Glaubhaftigkeit, wenn die dann aber ein bestimmtes Produkt anpreisen, dann wird das auch genommen. Aber nochmal, natürlich die großen Kampagnen. Dirk hat da ja auch gerade eine aktuelle tolle Studie zu gemacht. Wir müssen auch Bilder erzeugen und Emotionen und Storytelling. Das funktioniert auch nicht immer nur mit dem Influencer.
Aber Thomas, du sprichst es gerade an mit der Musik, ne? Da muss ich natürlich daran zurückdenken, dass ich vor Jahrzehnten mal beim Radio gearbeitet habe als Radiomoderator. Ich glaube, Radiomoderatoren waren in der guten alten Zeit, ja, wie es immer heißt, mal Influencer, weil wenn die gesagt haben, du, die neue Band ist gut, dann sind die Absolut. Leute tatsächlich hin losgegangen und haben die Platte gekauft. Das ist leider lange schon vorbei, aber das war mal eine Zeit, oder vielleicht erinnert ihr euch noch an Jürgen von der Lippe, der seine Samstagabendsendung hatte und der bekannt dafür war, dass er selbst die Stars ausgesucht hat oder die Gruppen, die er da haben wollte. Das war glaubwürdig.
Auch damals schon die Nähe, ne? Der Radiomoderator, der die Nähe zur Hörerschaft hat, der die morgens weckt, ne? Der mit denen den ersten Kaffee trinkt und der die auf dem Weg zur Arbeit begleitet. Das sind ähnliche Mechanismen tatsächlich. Das haben dann später vielleicht mit Beginn des großen Musikfernsehens Viva MTV auch die Moderatoren übernommen, die auch eine unheimliche Nähe hatten. die ja bis heute auch bekannt sind und dann später das nochmal transformiert haben und heute ja auch dann, weiß ich nicht, in der Fernsehszene immer noch Stars sind. Aber das sind ähnliche Mechanismen. Also Nähe, Beziehungsqualität, Authentizität und dass es auch identifizierbar ist, was wir immer wieder sehen bei den Influencern. Viele sagen, ich könnte das ja auch, so wie die, ne?
Stimmt aber
und
nicht.
Nein, natürlich ist es immer Kunst und mehr als Zufall. Aber das schafft dann wieder so eine Verbindung auch zu dem entsprechenden Influencer.
Ja, aber eine Sache ist schon auch jetzt neu. Das steht auch für die Fragmentierung der Medienkultur. Also jeder hat ein ultra spezialisiertes Set und folgt dann diesem Blogger in irgendwelchen politischen Sachen und dann diesen Influencern beim Style und dann diesen bei der Musik und das für das Hobby. Und die Person, die in der Nachbarwohnung wohnt, die hat schon ein komplett anderes Set, auch wenn die äußerlich vielleicht, also wenn man so denkt an die alten Sinusmilieus, also wie man Marketing früher gemacht hat, war man ausgegangen, wenn die Leute so aus so einer ähnlichen Schicht, aus dem gleichen Milieu, dann haben die ganz ähnliche Mediennutzung. Das ist alles nicht mehr so. Also es ist hyper individuell geworden und das führt zu einer Fragmentierung.
Genau, und Verlust von Verbindlichkeiten, Übereinstimmung. Also wir haben ja letztes Mal auch über Social-Media-Verbot diskutiert, das hängt alles miteinander zusammen.
Und ich würde auch noch mal eine Lanze für Influencer brechen. Da heißt es ja auch immer so oft, was machen die eigentlich? Die arbeiten den ganzen Tag. Das sind 8, 10, 12, 14 Stunden Tage, die die haben. Also nach dem, was ich so ein bisschen mal darüber gelesen habe, wenn die es ernst meinen, das ist harte Arbeit, das ist nicht aus dem Ärmel geschüttelt, wie, glaube ich, viele Leute denken.
Ja, das ist tatsächlich. Ich war letztens auf einem Event von der Agentur, auch Comtessa. Tessa macht das. Und da wird ständig was gepostet, gefilmt, gemacht. Das ist echt Arbeit. Das ist richtig, richtig ein Zeitinvest. Das muss man auch wollen, dass man das so macht.
Wir haben für unsere Influencer-Studie gelegentlich auch Influencer selber interviewt. Und es ist auch teilweise so ein Exhibitionismus-Burnout, der dann aufkommt. Also sich ständig und jeden Tag und mehrere Stunden auch da selbst darstellt und erzählt, was man macht. Und sehr schwierig ist das bei den Momfluencern, wenn die dann ihre Kinder vorzeigen und auch kein Familienleben mehr stattfindet, weil diese ganze Familie ist ständig on air auf Kamera. Also da sind dann auch die Grenzen und auch die ethischen Grenzen dieses ganzen Betriebs.
Dann gibt's ja manchmal vor der Ferienzeit die emotionalen Posts der Influencer, sagen, jetzt muss ich mal 3 Wochen alles abschalten.
Ja, können sie ja nicht, weil sie dann weg vom Fenster sind. Sie müssen ja jeden Tag ran, sonst geht diese Bindung verloren. Die setzt ja darauf, dass die ständig verfügbar sind.
Die Studie. Die Studie.
Eigentlich freue ich mich immer total auf eine Fußball-WM. Aber in den letzten Jahren wurde also zumindest bei mir die Vorfreude immer öfter vermiest. Dabei möchte ich doch nur Fußball schauen und mir nicht so viele Gedanken um das Ganze drumherum machen. Geht euch das auch so oder sagt ihr, also lieber Marcel, da bist du ja doch ein ganz schön schlichtes Gemüt. Auch eine WM kann man heutzutage nicht mehr ohne Haltung gucken.
Ja, also ich sehe das nicht so. Also ich erlebe mich bei der WM immer so als ein Beobachter, der dann immer mehr reingezogen wird. Also je spannender das wird und nachher auch schon sehr schön mitfiebern kann. Also ich lehne das ab für mich persönlich, dass ich da so als Zuschauer Verantwortung dafür trage, ja, über die hässlichen Seiten, dass da Korruption in den Fußballverbänden herrscht, dass da ja bei Katar, da waren ja dann auch Missstände, aber es ist nun mal so sehr attraktiv, dazu zu gucken, wie die Welt zusammenkommt, die Mannschaften da gegeneinander wetteifern und das ganze Spektakel der Gladiatoren-Fußballspiele, das hat doch für mich immer weiterhin noch einen starken Reiz.
Ja, wir sehen auch, die Menschen haben ja eine Sehnsucht nach so einer unschuldigen Begeisterung. Einfach jetzt mal wieder jubeln, mitfiebern, sich ärgern oder feiern. Und dann kommt natürlich von außen manchmal auch überfrachtet so diese Moralisierungsdichte. Dann wird das Event zu einer Haltungsprüfung. Das war ja besonders stark auch in Katar.
Ja, Regenbogenbinde.
Ja, das kann so eine gewisse Genusshemmung erzeugen. Aber was Dirk gerade sagt, wenn sich das einmal ausbreitet, dann wird so eine EM ist dann ja auch wie so ein kollektiver Entlastungsraum. Ne? Es ist ja eigentlich eines der wenigen oder letzten Events, wo das TV-Lagerfeuer noch brennt. Und ich kenne das selber von mir, dass man sich mit den Freunden verabredet und noch guckt, dass man einen Platz im Biergarten bekommt. Gut, das wird jetzt in der Nacht sein, da wird es vielleicht etwas einfacher. Aber die WM ist natürlich schon sehr aufgeladen. Das liegt natürlich auch am Austragungsort jetzt mit den USA und Präsident Trump. Aber ich denke, das Lagerfeuer brennt noch.
Also das wäre doch wahrscheinlich der Super-GAU, wenn sich jetzt einer der Nationalspieler der Deutschen mit Donald Trump ein Selfie holt, oder? Also ich glaube, da würde ein Sturm der Empörung durch dieses Land gehen, wie wir ihn selten gesehen haben. Das wäre das damals mit Mesut Özil, glaube ich, noch ein Scherz dagegen.
Ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, sage ich jetzt mal.
Aber die Vorstellung?
Die Vorstellung, klar. Also Donald Trump, das hatten wir ja schon in der letzten Episode, glaube ich, gesagt, er ist ein rotes Tuch für die Deutschen. Und hier auch, dass dieser FIFA-Präsident Infantino ist auch eben eine sehr zwielichtige Gestalt, auch mit diesem FIFA-Friedenspreis. Das war ja auch schräg. Diese Dinge sind aber so ein Begleitzirkus zum eigentlichen Event. Und das eigentliche Event ist, die Leute wollen dann Public Viewing. Es ist Sommer. Jetzt bei Katar war es ja auch im November. Das war ja viel schlechter. Jetzt ist Sommer und man kann es eben genießen, da den Grill anzuschmeißen, einen Flachbildschirm in den Garten zu schleppen, die Nachbarn kommen. Und was wir eben bei den Mikrobloggern hatten, dass sich also alles so fragmentiert. Hier wird auch ein gewisser Drive sein, dass die Leute Gemeinschaft und verbindendes Thema erleben wollen.
Aber wie weit kann das tragen? Weil also, ihr habt das ja sicherlich auch mitverfolgt, dass es tatsächlich Politiker gibt, die glauben, dass wenn Deutschland wenigstens ins Halbfinale kommt, dass das die politische Stimmung allgemein, also im Positiven für die Regierung, zumindest zeitweilig verändern könnte. Also wir sind doch nicht im Jahr 1954. Das Wunder von Bern, also Thomas, jetzt mal im Ernst, ist doch Quatsch, oder?
Nee, wir haben eine ganz andere Zeit. Also erfahrungsgemäß hält das diese Euphorie und das Nachklingen dieser Euphorie, wenn es jetzt wirklich besonders gut ausgehen sollte, so um die 2 Wochen an, wo das wirklich so auch akut vielleicht erlebbar und spürbar ist. Und dann klingt das auch wieder ab. Aber du musst natürlich historisch sehen, 1954 war Wiederaufbau, 2006 war so die Hochphase, das weltoffene, tolerante Deutschland, das sich der Welt ganz anders zeigt. Und jetzt in dieser multipolaren Unordnung und Deutschland als so gefühlter Abstiegskandidat und so, da reicht eine Fußball-WM leider nicht mehr aus.
Könnte das Gegenteil sogar passieren, dass die früh rausfallen? Und man kann ja so sagen, WM-Erfolg oder Misserfolg ist so Barometer des nationalen Selbstwertgefühls. Also da ist dann halt eine gewisse Hochstimmung. Wir sind Weltmeister, heißt es dann und so. Das, glaube ich, würde tatsächlich, da würde ich Thomas zustimmen, entkoppelt erlebt von der tatsächlichen Lage. Also diesmal eben anders als, ja, war ja auch 1990 der Gewinn der Weltmeisterschaft zur Wiedervereinigung, war ja auch so ein Zusammenkommen eines eben ja neuen Nationalerlebnisses, dann on top auch noch die WM gewonnen. Aber diesmal wäre das dann eher so, die haben die WM gewonnen, oh Wunder, hätte man nie gedacht, aber die Lage bleibt schwierig.
Psychologisch kann das so ein Affektklima kurzfristig verändern, ne? Das ist mal ein bisschen verbundener, stolzer, entspannter. Aber aus so einem gemeinsamen Jubel und einer gemeinsamen Feier wird noch keine Zustimmung zur Regierung oder wird auch nicht das, ich sag mal, aktuelle Systemmisstrauen repariert. Das funktioniert nicht.
Aber es wäre doch eigentlich schon schön, wenn es wenigstens dazu führen würde, dass die Menschen so ein gemeinsames Ziel haben. Das gemeinsame Narrativ für dieses Land wäre ja toll. Ich habe da nur so meine Zweifel, weil wir sind ja so zerstritten. Also ich meine, gut, früher wurde auch schon gemeckert, aber mittlerweile ist es ja so, wie soll das funktionieren? Ich kann es mir kaum vorstellen.
Also Marcel, was wir jetzt auch schon seit Jahren auch in dieser multipolaren Krise sehen, ist, dass die Sehnsucht nach Zusammenhalt unglaublich stark ist. Also an der Oberfläche haben wir diese Spaltung, diese Aggression und dieses Obsessive. Aber darunter ist eigentlich der Wunsch, würden wir doch mal wieder besser miteinander umgehen oder wären wir doch wieder eine Einheit und so. Also das kann man nicht wegleugnen. Das ist nur durch dieses ganze Affekttheater, was wir heute täglich haben, auch was medial natürlich manchmal befeuert ist, geht das manchmal unter. Und sowas kann natürlich eine WM wieder herstellen, dass man sich in den Armen liegt. Und das greifen auch die großen Marken auf. Sehr schön finde ich immer, Bitburger hat das immer toll aufgegriffen auch, ne, in diesem Jubeltaumel und gemeinsam das Bierchen trinken. Das ist ja auch ein wirklich schöner Moment im Sommer. Und da schafft das so eine Gemeinsamkeit. Aber wie gesagt, das hält dann halt, wie lange hält das an? Ja, 2 Wochen.
Und das ist der Moment, wo wir die Botschaft an Friedrich Merz senden können. Mach dir keine Hoffnung, selbst wenn du beim WM-Sieg im Stadion wärst, es bringt der Regierung langfristig gar nichts.
Es gab da immer so eine spannende Analogie zwischen den Bundestrainer und den Bundeskanzlern. Also Helmut Schön war wie Helmut Schmidt, Jupp Derwall war wie Helmut Kohl. dann Klinsmann war so ein Reformer, da war Schröder schon abgetreten, aber eigentlich hat er so diese Programmatik von Schröder auch ein Stück weit aufgegriffen. Es ist interessant, wie diese Analogie sich diesmal ausprägt zwischen Merz und Nagelsmann. Ich habe da noch keine klare Vermutung, ob sowas auftritt oder es diesmal nicht so kommt.
Da muss ich ganz schön lange drüber nachdenken. Da kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll.
Aber was du sagst, also ein bisschen kann das atmosphärisch abstrahlen, aber substanziell nicht. Und die Politiker profitieren vom Sport nur indirekt. Das ist so ein geliehener Effekt. Das ist eher so ein Containment-Effekt, ne? So ein gemeinsames Thema, mal klare Regeln, Hoffnung, Spannung und so. Aber Merz könnte auch nur davon profitieren, wenn er da wirklich unaufdringlich bleibt. Sonst sind wir wieder wie bei den Mikroinfluencern. Das ist da nicht glaubwürdig. Ja. Das ist draufgesetzt und letztlich nur geliehen. Das merkt man dann auch.
Meine Herren, zum Schluss noch eine wichtige Frage an euch. Habt ihr schon eure Fahnen am Auto?
Nein. Nee. Nein, die Fahnen habe ich nicht, aber ich habe mittlerweile eine ganze Sammlung wunderschöner Nationaltrikots, die ich dann auch beim Public Viewing anziehe. Ja.
Und wer wird denn nun Weltmeister, Thomas?
Na? Frankreich oder Spanien. Also da bin ich, wie glaube ich, fast alle Experten, Frankreich oder Spanien.
Dirk, du hältst zu Deutschland.
Ich bin immer dafür, dass das beste Team gewinnen soll. Und das weiß ich noch nicht, wer das sein wird. Ich lasse mich überraschen.
Allerdings. Also ich glaube auch nicht, dass Deutschland Weltmeister wird, weil Spanien mitspielt. Und spätestens mit Spanien sind wir ja immer durch.
Ist das auch dein Tipp, Matze?
Spanien? Ja, Spanien oder Frankreich oder Argentinien.
Bist du auch, ne?
Nach wie vor. Argentinien könnte es auch nochmal schaffen. Also, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich habe heute auf jeden Fall mal wieder, wie immer, ein Wort gelernt. Das werde ich versuchen, im Smalltalk anzubringen. Thomas, das habe ich von dir. Kollektiver Entlastungsraum. Fand ich ziemlich beeindruckend. Habe ich auch verstanden, worum es da geht. Also, vielen Dank euch beiden. Viel Spaß beim WM-Gucken. Viel Spaß, Thomas, in deinen WM-Trikots beim Public Viewing. Und die neueste Folge von uns kommt am 24. Juni.
Richtig.
Da freuen wir uns drauf.
Und unsere E-Mail ist wie immer für Anregungen, Kritik, kontakt@dasmarktpsychogramm.de.
Bye. Vielen Dank.
Das war Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.